Ich will den Herrn loben, solange ich lebe, und meinem Gott Lob singen, solange ich bin. Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn, seinen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was darinnen ist, der Treue hält ewiglich, der Recht schafft denen, die Gewalt leiden, der die Hungrigen speist. Der Herr macht die Gefangenen frei, der Herr macht die Blinden sehend. Der Herr richtet auf, die niedergeschlagen sind, der Herr liebt die Gerechten. Der Herr behütet die Fremdlinge und erhält Waisen und Witwen, aber die Gottlosen führt er in die Irre. Der Herr ist König ewiglich, dein Gott Zion für und für. Halleluja. Kommt, lasst uns anbeten.
Nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen,
dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Und der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, da wir ja mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja.
Thank you.
Liebe Gemeinde, so manche und mancher beginnt das Gespräch mit mir als Frau mit einer Entschuldigung. Ich bin ja nicht so ein großer Kirchgänger, aber der Glaube ist mir doch irgendwie wichtig. Manchmal steckt hinter so einer Aussage auch eine innere Haltung, die eigentlich gar nicht mich meint, sondern eben den Pfarrer als Repräsentanten der Kirche. Vielleicht sehen manche auch im Pfarrer eine Glaubensinstanz. In Worten ausgedrückt könnten die Gesprächspartner damit auch sagen wollen, wie schön, dass Sie mich besuchen kommen oder dass Sie da sind, obwohl ich mich bei Ihnen in der Kirche selten blicken lasse. Und noch einen Schritt weiter vermute ich bei manchen auch den Gedanken, gut, dass Gott sich um mich kümmert, obwohl mein Leben so gar nicht heilig ist. Nun verstehe ich mich selbst nicht unbedingt als Repräsentanten Gottes auf Erden und noch weniger steht es mir zu, in irgendeiner Weise über die Gottesnähe oder Gottesferne eines Menschen zu urteilen. Aber das Gefühl bei manchen ist, eigentlich bin ich ja in Wirklichkeit es gar nicht wert, dass Gott mir nachgeht. Eigentlich ist mein Leben gar nicht heilig. Es ist nicht heilig genug. Und damit zu rechnen, dass sich Gott um mich kümmert, dafür bin ich es eigentlich nicht wert. So manche hat mir dann auch mal versprochen bei Gelegenheit, ich komme dann auch wieder mal öfter in die Kirche. Bei den meisten hat es nicht funktioniert. Die Frage aber ist, wendet sich Gott eigentlich nur den Menschen zu, die ein besonders christliches oder besonders heiliges, also Gott wohlgefälliges oder wie auch immer wir das übersetzen wollen, die solch ein Leben führen? Ist er nur für die erfahrbar, die Gottesdienste besuchen, die täglich in der Bibel lesen und beten oder regelmäßig Geld spenden oder was auch immer vielleicht wir mit heilig in Verbindung bringen können? Es ist gut, dass die Bibel immer wieder Geschichten erzählt und von Gottes Erfahrungen berichtet, wo Menschen Gott begegnen oder wo Gott Menschen, nahe Gott Menschen, die eher unheilig sind, eher zu den Versagern gehören oder zu denen, die nicht so leben, dass es Gott gefallen könnte, den Gleichgültigen vielleicht auch, denen, die eigentlich gar nicht mit seiner Nähe rechnen können. Und genau mit ihnen hat er oft ganz große Pläne und verwirklicht sie auch. Das ist für mich ziemlich tröstlich. Denn wer von uns kann schon sagen, durchgehend ein wirklich gutes, christliches, heiliges Leben, Gott wohlgefälliges Leben zu führen? Und doch gilt uns Gottes Nähe, uns Begleitung, und wir dürfen sie erfahren. Und doch dürfen wir uns als seine Kinder bezeichnen, so wie wir es eben gehört haben in der Lesung. Und trotz allem schreibt er seine Geschichte mit uns. Heute erzählt uns der Predigtext, der für heute vorgegeben ist, eine Geschichte von einem Menschen mit Fehlern und Schwächen, wie wir Menschen nun einmal sind, aber bei ihm wird es schon ziemlich deutlich. Und dann heißt es unter anderem in diesem Bibeltext, den ich gleich noch vorlesen werde, die Sonne war untergegangen. Dieser Satz sagt nicht nur etwas darüber, dass es von aus Abend zur Nacht übergeht, es die Nacht anbricht, sondern er zeigt auch, wie es Jakob geht, denn um ihn geht es. In ihm ist es Nacht geworden. Er, nämlich der Sohn von Isaak, der Enkel von Abraham, er ist auf der Flucht. Und warum? Er ist selbst dran schuld. Er hat seinen Bruder Esau betrogen. Er hat den Vater betrogen. Er, der jüngere Bruder nämlich, hat sich mit List den Segen des Vaters erschlichen für den Erstgeborenen. Aber der Erstgeborene war ja Esau. Und damit hat er sich erschlichen, dass er in Rechte eingesetzt wird, die nur dem älteren Bruder zugestanden hätten. Jakob ist, wenn man so will, ein Erbschleicher. Und jetzt droht ihm mit dem Tod und die Mutter rät zur Flucht. Jakob soll zu seinem Onkel nach Haran gehen, solange bis sich der Zorn des Todlers, bis sich der Zorn Esaus gelegt hat. Doch unklar bleibt, ob so eine Kränkung, die er seinem Bruder zugefügt hat, überhaupt jemals vergessen und vergeben werden kann. Jakob jedenfalls befolgt den Rat der Mutter, was soll er auch anderes tun? Was erstaunt und in den Nacherzählungen dieser Geschichte fast immer unerwähnt bleibt und was doch berührend ist, der vom Sohn betrogene Vater Isaak unterstützt die Flucht und lässt den schuldig gewordenen Sohn mit seinem Segen gehen. Und so macht Jakob sich auf den Weg. Und dieser Weg nach Mesopotamien ist weit. Jakob muss durch die Wüste. Im Text heißt es, dass sich Jakob an dem Platz, an dem er über Nacht bleiben wird, einen Stein von der Stätte nimmt und ihn zu seinen Häupten legt. Die Sonne ist untergegangen und weich ist er ganz bestimmt nicht gebettet. Und es wird nachts und ist nachts auch in ihm. Nicht gerade komfortabel sein Ruheplatz. Und da begegnet ihm Gott im Traum. Und das ist der Predigtext für heute aus 1. Mose Kapitel 28. Aber Jakob zog aus von Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran. Und er kam an eine Stätte, da blieb er über Nacht, denn die Sonne war untergegangen. Und er nahm einen Stein von der Stätte und legte ihn zu seinen Häupten und legte sich an der Stätte schlafen. Und ihm träumt. Und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel. Und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Und der Herr stand oben darauf und sprach: Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abrahams und Isaaks Gott. Das Land, worauf du liegst, will ich dir und deinem Nachkommen geben. Und dein Geschlecht soll so zahlreich werden wie der Staub auf Erden. Und du sollst ausgebreitet werden gegen Westen und Osten, Norden und Süden. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du auch hinziehst. Und will dich wieder herbringen in dies Land. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Als nun Jakob aus dem Schlaf aufwachte, sprach er: Fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte, und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach: Wie heilig ist diese Stätte! Hier ist nichts anderes als Gottes Haus, und hier ist die Pforte des Himmels. Und Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein, den er zu seinen Häupten gelegt hatte, und richtete ihn auf zu einem Steinmal und goss Öl oben darauf und nannte die Stätte Bethel, das heißt Haus Gottes. Jakob begegnet Gott im Traum. Im Schlaf sieht Jakob eine Leiter, die von der Erde bis in den Himmel reicht. Die Engel Gottes steigen auf dieser Leiter auf und nieder. Und im Traum offenbart sich dann Gott selbst. Er nennt seinen Namen und spricht Jakob an. Und das heißt, Gott spricht ausgerechnet den an, der die Regeln des Zusammenlebens und die Regeln des Glaubens schwerwiegend verletzt hat. Du sollst Vater und Mutter ehren. Du sollst nicht begehren, was deinem Nächsten gehört. Du sollst nicht falsch Zeugnis legen. Du sollst Gott allein die Ehre geben. Gegen all diese Gebote hat Jakob verstoßen. Und dafür hat er jetzt die Konsequenzen zu tragen. Und gerade diesem schuldig gewordenen Mann zeigt sich Gott. Und dann kommen nicht etwa Ermahnungen, kein erhobener Zeigefinger, keine Vorwürfe, keine Strafandrohung, wie man vielleicht erwarten könnte, sondern Gott gibt Jakob Zusagen. Zusagen, die in ihrer Größe staunen lassen. Gott verspricht Jakob Land. Der Mann auf der Flucht soll zu einem werden, der weiß, wo er bleiben kann, wo er hingehört, einen Ort, wo er und seine Nachbarn zu Hause sind. Und das verspricht Gott auch. Er verspricht Jakob Nachkommen. Unzählige werden er sein, wie Staub auf der Erde. In der Wüste gibt es nun zwar viel Staub und Erde, aber ganz gewiss keine Hoffnung auf Frau und Kinder auf der Flucht. Doch Gott zeigt genau das und sagt, durch Jakobs Nachkommen sollen alle Völker der Erde eine Verbindung zum Segen Gottes erhalten. Alle sollen durch dich gesegnet werden. Gibt es nicht würdigere, bessere, denkt sich vielleicht Jakob. Gott sagt seine Treue zu. Dem Betrüger, der untreu war, dem wird die Gottes Treue zugesagt und das Versprechen, ich bin mit dir. Immanuel, so heißt es im Hebräischen. Eine ganz ähnliche Zusage dürfte auch Jakobs Vater schon hören. Und schließlich verspricht Gott Schutz und Rückkehr. Beides klingt zurzeit utopisch. Utopia, das ist das Land nirgendwo. Aber die Bibel berichtet später von der Versöhnung Jakobs mit Esau und sagt dann, dass Jakob die Sonne wieder aufging. Das Verlassen der Familie, die Belastung durch die eigene Schuld, der Hass des Todes, die Zukunftsangst, all das lässt Leben im Moment eigentlich gar nicht zu. Aber gerade in dieser Situation hinein spricht Gott. Gerade dort öffnen sich für Jakob nicht nur neue Perspektiven, sondern es öffnet sich für ihn wahrhaftig der Himmel. Und das hilft ihm in der Nacht, die um ihn ist und die in ihm ist. Beim Aufwachen immer noch erschrocken begreift er, hier an einem Ort habe ich geschlafen, wo wirklich Himmel und Erde sich berühren. Es ist nicht einfach nur ein Traum. Gott ist wirklich da. Gott ist wirklich an diesem Ort. Gott selbst wohnt hier. Unfassbar für ihn irgendwo und doch so real. Das Traumbild von der Leiter zwischen Himmel und Erde, die herauf- und herabsteigenden Boten Gottes, die Engel. Symbol für das, was man mit Worten gar nicht ausdrücken kann. Das nämlich irdische, weltliche und göttlich-himmlische Sphäre an diesem Ort zusammentreffen. Ein besonderer Ort, so erzählt es die Bibel. Vielleicht aber ist es nicht nur der Ort auf der Landkarte, sondern noch etwas viel Größeres, nämlich das Zeichen Gottes, auch im fremden Land bei Jakob zu sein, sein Leben zu begleiten und zu bewahren, unabhängig von dem Ort, an dem er sich gerade befindet. Aus all dem könnte man jetzt eigentlich folgern, für uns, Gott zeigt sich auch denen, die sich von ihm abgewendet haben. Oder er zeigt sich auch denen, deren Leben gegenläufig zu dem steht, was er von uns Menschen will. Und er geht weiter mit ihnen und schreibt seine Geschichte mit den Menschen. Und damit ist die Geschichte von Jakobs Frau in der Gegenwart angekommen. Sie lässt uns nachspüren, wo wir nicht gerade die heiligsten und treuesten und gläubigsten Menschen oft ganz unverhofft doch Gottes Handeln, sein Mitgehen in unserem Leben erkennen können. Der Unfall vielleicht, bei dem wir gerade noch einmal bewahrt wurden, eine Lebenswende, die wir im Rückblick nicht als Zufall tun können, sondern als Fügung erkennen. Die Begegnung mit Menschen auf dem Lebensweg, die uns wirklich verstehen, die uns wirklich annehmen, wie wir sind. Hoffnung in einer scheinbar ausweglosen Situation und der Mut, trotz Widerständen Schritte in die Zukunft zu gehen. Kraft und Mut, wo vorher Hilflosigkeit und Schwäche waren. Wo steht denn hier die Himmelsleiter? Wo steht denn bitte schon hier die Himmelsleiter? Eine Diakonin erzählte von einer Andacht mit dem Thema Jakobsraum in einer diakonischen Einrichtung. Herr Herzog, so nennen wir ihn mal, war wieder dabei, wie immer, einer der Bewohner der Einrichtung. Oft stellte er nicht nur bei den Andachten seine Fragen, aber so auch diesmal. Wo steht denn hier die Himmelsleiter? Fragt er und ahnt nicht, wie tiefsinnig seine Frage letztendlich ist. Die Diakonin hat die Frage zurückgegeben an die ganze Gruppe, an den Kreis der Zuhörer. Und gemeinsam begannen sie darüber nachzudenken, was denn bei ihnen Orte und Begegnungen waren, Erlebnisse im Leben, bei denen sie das Zusammentreffen von Himmel und Erde erlebt haben. Wo Gottes Handeln im eigenen Leben, im eigenen Umfeld ganz nahe gewesen und erfahren wurde. Und daraus erwuchs eine Idee. Mit einer golden gestrichenen Leiter gingen Mitarbeiter in den kommenden Wochen durch die große diakonische Einrichtung und fragten andere nach ihren Himmelsleitern, Bewohner ebenso wie Mitarbeiter, und heraus kamen viele, viele unterschiedliche Antworten. Von kleinen Alltagsbegegnungen, wo es vielleicht nur in Anführungszeichen um ein gutes Wort oder ein Lächeln ging, bis hin zu ganzen Lebensgeschichten. Und wo stehen unsere Himmelsleiter? Wo steht denn hier die Himmelsleiter? Diese Frage möchte ich gern weitergeben an uns alle zum Mitnehmen. Wo ist uns Gott nah? Wo erfahren wir ihn? Wo können wir erkennen, dass er da gewesen ist, seine Hand im Spiel war oder noch mehr in unserem Leben? Wo habe ich Begegnungen zwischen Himmel und Erde? Wo habe ich die Himmelsleiter in meinem Leben entdeckt? Wo ist mir Gott ganz nahe gekommen? Wir können es sagen, durch unseren Glauben an Jesus Christus, der uns nahe gekommen ist. Ihn hat Gott auch in diese Welt geschickt. Jesus hat gesagt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Um den Menschen deutlich zu machen, um uns deutlich zu machen, diese Geschichte Jakobs ist nicht einfach ein Traum gewesen. Und es ist nicht bei diesem Traum geblieben, der uralt ist, ewig her. Nein, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Die Himmelsleiter, die Verbindung vom Himmel zur Erde, sie steht und ist erfahrbar. Mitten in unserer Welt leuchtet es auf, die andere, so nahe Wirklichkeit Gottes. Nicht Gott ist fern, Gott ist nah. So könnten wir erzählen von Menschen in unserem Leben. Menschen, die mir Gott zur richtigen Zeit an die Seite gestellt hat. Von Fügungen und Wegen, die sich für mich geebnet haben. Von der Bewahrung in Krankheit, von vielen Kilometern auf der Autobahn und dem einen oder anderen nur haarscharf nicht geschehenen Unfall. Wir könnten Geschichten erzählen von Menschen, die zu uns gehören, wo wir sagen, es ist gut so gekommen und war nicht zu erwarten, wie es gekommen ist. Wir könnten erzählen von Menschen, die zum Glauben gefunden haben und darum Hals und Sinn für ihr Leben gefunden haben. Und wir könnten das von uns selbst erzählen. Wir alle könnten mit eigenen Geschichten ergänzen aus der eigenen Lebenswelt, und zusammen könnten wir feiern, wie vielfältig Gott in unser Leben hineinkommen, sich in unserem Leben zeigt. Nehmen wir die Frage mit und stellen sie auch anderen. Wo steht denn dein Himmelsleiter? Wo hast du gespürt, dass Himmel und Erde sich berühren? Wo war dir Gott ganz nah? Oder vielleicht auch die umgekehrte Frage, wo hast du seine Nähe vielleicht gar nicht gespürt, gar nicht drüber nachgedacht, gar nicht erkannt? Da steht die Himmelsleiter. Ich glaube, da kommen viele und spannende und überraschende und auch nachdenkliche und dankbare Antworten zustande, sind zu entdecken. Da bin ich mir ziemlich sicher. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unser Herz und Sinnen in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Auch unsere alten Liederdichter erzählen immer wieder von Lob und Dank, von Gottes Güte, und so singen wir das Lied 331, 1 bis 3, großer Gott, wir loben dich. Oder wir singen vier Stück, 1 bis 3 und den letzten. Ja, großer Gott, wir loben dich.
Zu den üblichen Zeiten, was noch unklar ist, weiß ich nicht.
ob der Kirchenchor am Mittwoch probt, weil er am vergangenen Mittwoch ausgefallen ist. Aber dazu ist auch niemand da, Herr Herbert oder so, der es sagen könnte. Bitte? Der Chef ist krank, wenn er noch krank ist, also der Dirigent ist krank. Okay, aber Gott, wie es Miniclub ist, alles zur gewohnten Zeit. Was ungewohnt ist, dass die Elke Kinzenbach Urlaub hat oder frei hat am Dienstag, also da ist keine Sprechzeit der Gemeindesekretärin, aber ich bin um 16 Uhr bis 17 Uhr da. Die Kollekte vom vergangenen Sonntag ergab den Gesamtbetrag von 105 Euro und heute ist die Kollekte zum einen bestimmt für, also zur Hilfe für Frauen in Not, Frauen vor Gewalt schützen. Jede vierte Frau in Deutschland ist mindestens einmal im Leben von Gewalt betroffen. So heißt es, diakonische Einrichtungen der Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe helfen den Betroffenen, bieten Schutz und Hilfe. Und die zweite Kollekte in unserem Leben sammeln wir jetzt im September für unser Patenkind Lafnis in Tansania. Gott segne Geberinnen, Geber und Gaben und segne auch die Menschen, denen dadurch geholfen werden. Ja, nun wollen wir zum Gebet, soweit es geht, uns erheben. Guter Vater, du bist da. Das ist dein Name. Du bist da, nahe bei uns. Und dafür danken wir dir. Öffne du unsere Augen, damit wir dich erkennen können und in Begegnungen mit anderen Menschen, in Situationen und Erlebnissen oder auch in Träumen, die wir haben, die uns neugierig machen, du bist wirklich mit uns. Neugierig machen wir uns auf die Suche nach den Himmelsleitern in unserem Leben, nach dem Ort und den Situationen, in denen wir deine Gegenwart spüren. Begleite uns auf unserem Weg, so wie du Jakob begleitet hast. Und gib uns offene Augen, Herr, das Gespür, dass wir dich auch wirklich erkennen und nicht gedankenlos dahinlegen. So bitten wir dich auch für die Menschen in unserer Umgebung, besonders für die Verzweifelten und Traurigen. Für sie soll es Himmelsleitern geben, die deutlich und standfest sind, damit sie Hoffnung und Trost finden. Wir erinnern einander immer wieder daran, dass Himmelsleitern in unserem Leben zu finden sind. Schenke du uns genug Aufmerksamkeit, damit deine Liebe und deine Nähe auch durch uns spürbar wird. Wir bitten dich für deine Kirche. Wir sind die Gemeinschaft der Gott, die an deinen Sohn glauben, dass er in die Welt gekommen ist, für uns gestorben ist. Hilf uns, so auch zu leben. Die Gemeinschaft der Gott, die ein Ort sein kann, wo Menschen von deinen Himmelsleitern hören, wo sie ahnen und erkennen, dass diese Leitern Himmel und Erde verbinden, dass sie erkennen, ja, der Himmel steht offen durch Jesus Christus. Du hast Jakob auserwählt, allem Versagen und aller Schuld zum Trotz. Wir bitten dich, schau auch uns, deine Gemeinde, gnädig an. Schau uns, jeden von uns persönlich an. Schenke uns Mut und Weisheit, Worte und Geduld, um deine Nähe zu erfahren und zu verkünden. Wir bitten dich auch für unsere Welt. So vieles liegt im Argen, so viele Menschen leiden unter Krieg, Hunger, Verfolgung, Not, Gewalt und Ungerechtigkeit. Hier sind viele Himmelsleiter nötig, inmitten von Angst und Not. Und wir fragen auch, guter Gott, wo bist du da? Hilf den Menschen, die eine Sehnsucht nach Frieden, nach Leben haben. Und hilf uns zu empfinden, empfindsam zu bleiben, damit wir in Bewegung kommen und für Menschen da sind mit unseren beschränkten Möglichkeiten. So vieles bewegt uns auch ganz persönlich. Auch Dinge, die uns belasten, die uns oft davon abhalten, fest an dir zu halten, fest an dich zu glauben, zu erkennen, du bist uns dennoch nah. Hilf uns in diesem Trotzdem und dennoch zu leben. Gib uns Mut und Stärke. Tröste uns und gib Hoffnung. Und so bitten wir gemeinsam, wie Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von der Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Nehmt doch mal Platz und singen aus unserem Wochenlied, dem Anfangslied von eben 333 und die letzten drei Verse 4, 5 und 6.